Und danke, Jesus, dass du gekommen bist und gestorben bist für uns. Danke für deine Liebe, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Und wir bitten dich, dass du deine Liebe groß werden lässt, dass du uns groß vor Augen führst, wer du bist und wie du liebst. Und dass du ja meine Worte gebrauchst, dass du dein eigenes Wort gebrauchst, um zu reden zu unseren Herzen. Und dass du uns ausrichtest und ja, wir dich neu und tiefer kennenlernen dürfen. Bitte wirk du selbst in dieser Zeit. Amen. Wenn ich einen Stift in der Hand halte oder hier so eine Packung Streichhölzer, wenn ich die in der Hand habe und die loslasse, werden die immer nach unten fallen. Also egal wie oft ich es mache, sie werden immer nach unten fallen. Wir wissen alle, das ist wegen der Schwerkraft so. Der Gravitation. Das ist ein Naturgesetz. Zwei Körper oder Massen, die wirken immer eine Anziehungskraft aufeinander aus. Es gibt eine Kraft im Universum, die ist noch stärker als die Gravitationskraft. Die Kraft der Liebe. Die Liebe wirkt eine noch stärkere Kraft aus. Und heute schauen wir uns einen Text an, da steckt diese Kraft der Liebe so stark drin. Wenn man liebt, wird das etwas ausrichten. Liebe wird etwas ausrichten. So ist das Thema von heute. Und das sehen wir im Leben von Josef und von seinen Brüdern. Und bei diesem Text, jedes Mal, wenn ich ihn zu Hause für mich lese, fange ich an zu weinen, jedes Mal. Und ich hoffe, dass meine Predigt wiedergeben kann, wie stark diese Kraft der Liebe hier in diesem Text drin steckt. Es ist ein Drama in drei Akten. Ganz kurz, wo sind wir gerade in dieser Predigtreihe über die Erzväter? Wir hatten, wie Josef von seinem Vater bevorzugt wird, und zwar mehr als alle seine Brüder. Umdrein hat Josef auch noch diese Träume, die er den anderen auch erzählt. In diesen Träumen steht immer er im Mittelpunkt. Und die anderen, seine Brüder, verbeugen sich vor ihm. Die Brüder fangen immer mehr an, ihn zu hassen. Und dann irgendwann verkaufen sie ihn einfach völlig brutal als Sklave nach Ägypten. Sie verstoßen ihn, lehnen ihn ab. Und da ist er jetzt völlig allein. Er machte eine schwere Zeit durch, in allen Belangen, in Kapiteln 39 und 40. Er ist Sklave, dann im Gefängnis, aber Gott ist mit ihm, in dieser ganzen Zeit. Und dann sind inzwischen 20 Jahre vergangen. Die Brüder haben gelernt, mit ihrer eigenen Sünde zu leben. Den Vater, den haben sie weiter in einer Lüge leben lassen. Was aus Josef geworden ist, haben sie keine Ahnung von. Sie werden denken, wahrscheinlich ist er immer noch irgendwo als Sklave, wenn er überhaupt noch lebt. Dass er der zweitmächtigste Mann in Ägypten ist, davon ahnen sie kein bisschen was. 20 Jahre ist es her. Und heute werden sie von ihrer Vergangenheit eingeholt. Gott führt es, dass diese ganze Sache noch einmal hochkommt. Gott will sie nicht darin lassen, in ihrer Sünde zu leben, sondern letztlich liebt Gott sie, aber dazu braucht es manchmal einen harten Umgang, dazu braucht es manchmal Härte. Und das ist der erste Akt, den wir hier sehen und den ich überschrieben habe mit harter Liebe. Weil was passiert hier? Es kommt eine Hungersnot, das hatten wir das letzte Mal. Und diese Hungersnot, sie trifft nicht nur Ägypten, sondern noch weitere Teile damals in dieser Gegend. Sie trifft auch Jakobs Clan, Jakobs Großfamilie, circa 70 Personen in Kanaan. Und dann schickt Jakob seine Söhne los nach Ägypten. Und die Söhne, die sind selber alle auch Familienväter. Sie müssen schauen, dass ihre Familie und dass dieser ganze Clan versorgt ist. Nahrung gibt es nicht mehr in Kanaan. Und dann heißt es in Vers 5, Jakob hat sie losgeschickt, seine Söhne. Und dann heißt es in Vers 5, und so kamen die Söhne Israels, die Söhne Jakobs, unter den Ankommenden, um Getreide zu kaufen. Denn die Hungersnot war auch im Land Kanaan. Und genau da in Ägypten werden sie von ihrer Vergangenheit eingeholt. Aber erstmal ohne es zu merken. Vers 6, und Josef, er war der Machthaber über das Land. Er war es, der allem Volk des Landes Getreide verkaufte. Als nun die Brüder Josefs kamen, beugten sie sich vor ihm nieder mit dem Gesicht zur Erde. Also die Brüder kommen nach Ägypten. Und da kommen sie vor einen Mann, der ihnen das Getreide verkauft. Aber sie erkennen ihn nicht. Er sie schon. Aber sie haben keine Ahnung, dass er Josef ist. Josef ist kein Sklave mehr. Und er ist auch kein Teenager mehr. 20 Jahre ist es her, dass sie ihn so übel behandelt haben. Vor 20 Jahren haben sie so an ihm gesündigt. Sie wollten ihren Bruder nie wieder sehen. Jetzt müssen sie ihm in die Augen schauen. Sie hatten kein Erbarmen mit ihrem Bruder und jetzt sind sie auf sein Erbarmen angewiesen. Sie wollten ihren Bruder nicht mehr haben und jetzt brauchen sie ihn plötzlich. Was für eine Ironie. Und Josef, wie gesagt, er erkennt seine Brüder. Aber er gibt sich erstmal nicht zu erkennen. Vers 7. Als Josef seine Brüder sah, da erkannte er sie. Aber er stellte sich fremd gegen sie und redete hart mit ihnen und sagte zu ihnen, woher kommt ihr? Sie sagten, aus dem Land Kanaan, um Nahrungsmittel zu kaufen. Und Josef hatte seine Brüder erkannt, sie aber erkannten ihn nicht. Also wir müssen uns das vorstellen, was hier passiert. Die Brüder haben ihn abgelehnt, fortgeschickt. Sie dachten, sie sehen ihn nie wieder. Und Josef? Wie oft er in diesen 20 Jahren wohl an zu Hause gedacht hat. Und wie er über seine Brüder empfunden hat, die jetzt vor ihm stehen. Nach 20 Jahren sieht er sie wieder. Und da kommt auch für ihn alles wieder hoch. Wie reagiert man da? Mit Bitterkeit? Mit Wut, mit Vorwürfen oder mit Hochmut. Seht mal, zu was ich es hier gebracht habe. Oder reagiert man mit Ignoranz und Gleichgültigkeit? Mir geht's hier eigentlich so gut. Mich nochmal mit den Brüdern auseinandersetzen? Nein, danke. Ich nehme ihr Geld und schicke sie mit Getreide fort. Dann bin ich sie und die bösen Erinnerungen an sie wieder los. Wie reagiert Josef? Vers 9. Da dachte Josef an die Träume, die er von ihnen gehabt hatte. Und er sagte zu ihnen, ihr seid Kundschafter, die Blöße des Landes auszuspähen seid ihr gekommen. Sie aber sagten zu ihm, nein, mein Herr, sondern deine Knechte sind gekommen, um Nahrungsmittel zu kaufen. Josef denkt sofort an die Träume, wo sie sich vor ihm verbeugt haben und das jetzt wirklich passiert. Aber er behält es erstmal für sich. Was er tut, ist, er unterstellt ihnen eine böse Absicht. Ihr seid Kundschafter, Spione. Sie streiten das natürlich ab. Nein, wir sind alles Brüder, sagen sie. Wir haben keine bösen Absichten, wir sind ehrliche Leute. Aber Josef beharrt darauf. Doch, es ist, wie ich sage, ihr seid Spione. Sie beteuern, nein, wir sind Brüder. Eigentlich sind wir auch 12 Brüder, aber 2 von uns fehlen. Dass einer von ihnen vor ihnen steht, das wissen sie ja nicht. Aber so erfährt Josef einiges über sie, dass auch sein Vater noch lebt und dass Benjamin noch bei ihm ist. Josef erfährt all das hier jetzt von ihnen. Und dann macht er ihnen einen Vorschlag. Also wenn ihr sagt, dass einer von euch noch zu Hause ist, dann bringt ihn her. Dann sehe ich, dass ihr die Wahrheit sagt. Vers 15. Darin sollt ihr geprüft werden, so wahr der Pharao lebt. Ihr werdet von hier nicht weggehen, es sei denn, dass euer jüngster Bruder hierher kommt. Sendet einen von euch hin, dass er euren Bruder hole. Ihr aber bleibt gefangen und eure Worte sollen geprüft werden, ob Wahrheit bei euch ist. Und wenn nicht, so wahr der Pharao lebt, dann seid ihr Kundschafter. Josef setzt sie dann alle zusammen in Gewahrsam. Und dann 3 Tage später erbarmt er sich über sie. Es reicht ihm, wenn einer bei ihm bleibt. Die anderen sollen zurück und ihren Familien die Nahrungsmittel bringen, die sie so dringend brauchen. Und dann sollen sie aber alle wiederkommen und auch den Jüngsten mitbringen. Und dann fängt es an, wirklich emotional zu werden. Wie reagieren jetzt die Brüder auf Josefs Ultimatum? Da sagten sie einer zum anderen: Fürwahr, wir sind schuldbeladen wegen unseres Bruders, dessen Seelenangst wir sahen, als er uns um Gnade anflehte, wir aber nicht hörten. Darum ist diese Not jetzt über uns gekommen. Und Ruben antwortete ihnen: Habe ich nicht damals zu euch gesagt, versündigt euch nicht an dem Jungen, aber ihr habt nicht gehört. Doch siehe, sein Blut wird jetzt von uns gefordert. Leute, das hier passiert nicht ohne Grund. Jetzt holt uns unsere Vergangenheit ein. Wir dachten, wir können mit unserer Sünde leben und mit einer Lüge leben. Aber jetzt kommt so große Not auf uns, weil wir ihn so behandelt haben. Die Brüder fangen jetzt an, Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen. Jetzt, wo sie so unter Druck sind, wird ihnen bewusst, für einen schrecklichen Druck sie auf ihren Bruder gelegt hatten. Ihnen wird ihre Schuld bewusst, ihre ganze Sünde. Wir sind schuldbeladen. Die Sünde war vorher schon da, aber jetzt erst merken, wie sehr sie auf ihnen lastet. Sünde wird einen einholen. Das ist grundsätzlich so. Spätestens, wenn man vor Gott steht, wird alles rauskommen, was wir verbrochen haben. Und es ist aber Gnade, wenn Gott einem die Sünden vorher schon offenbart. Und genau das tut Gott hier an den Brüdern. Gott führt sie in diese Umstände, damit sie die Möglichkeit bekommen, diese Schuld bereinigen zu lassen. Und habt ihr gemerkt, dass sie wirklich ganz genau bekennen, wie grausam sie waren? Schaut, was sie sagen in diesem Vers. Wir sahen seine Seelenangst. Er flehte uns um Gnade, aber wir haben ihn trotzdem von uns gestoßen und verkauft. Sie beschönigen hier nichts mehr, sondern sie legen ihr Herz völlig offen. Und wer bekommt das mit? Vers 23. Sie aber erkannten nicht, dass Josef es verstand, denn der Dolmetscher war zwischen ihnen. Also Josef hatte vorher mit einem Übersetzer mit ihnen gesprochen. Er auf Ägyptisch und die Brüder auf Hebräisch. Und jetzt reden sie nur auf Hebräisch miteinander und Josef versteht alles, ohne dass sie es merken. Und es nimmt ihn selber so mit, Vers 24. Er versteht alles, was sie sagen. Und er wandte sich von ihnen ab und weinte. Er hört, wie traurig und betroffen die Brüder von dem sind, was sie ihm angetan haben. Und er weiß, ja, es war schrecklich, was sie mir angetan haben. Er wird daran erinnert, aber er sieht zum ersten Mal auch, es tut ihnen leid. Und es fließen einfach nur Tränen. Er muss kurz rausgehen, weil die Emotionen so mit ihm durchgehen. Und dann schickt er sie fort. Er behält einen von ihnen bei sich und gibt ihnen aber noch was mit auf den Weg. Vers 25, und Josef befahl, dass man ihre Gefäße mit Getreide fülle also das, wofür sie bezahlt haben, gibt ihnen Getreide mit. Und ihr Geld legte er jedem in seinen Sack zurück und gab ihnen Wegzehrung mit auf den Weg. Also er gibt ihnen Proviant für den Weg mit, gibt ihnen das Geld, das Getreide quasi auch kostenlos. Das ganze Geld legt er ihnen wieder in die Säcke. Also irgendwie meint er es schon gut mit ihnen. Aber auch darüber erschrecken die Brüder. Sie machen einen ersten Zwischenstopp und dann heißt es, Vers 27, als nun einer seinen Sack öffnete, um seinen Esel in der Herberge Futter zu geben, da sah er sein Geld. Und siehe, es war oben in seinem Sack. Und er sagte zu seinen Brüdern, mein Geld ist zurückgegeben worden, siehe, da ist es in meinem Sack. Da entfiel ihnen das Herz und sie sahen einander erschrocken an und sagten, was hat Gott uns da angetan? Was hat Gott uns da angetan? Sie standen diesem Mann gegenüber, der sie aus ihrer Sicht völlig ohne Grund beschuldigt hat, Spione zu sein. Was sollen sie davon halten? Und jetzt ist auch noch das ganze Geld, das sie eigentlich diesem Mann geben wollten, noch in ihren Säcken. Das wird weiter Schwierigkeiten geben. Und die einzige Erklärung für sie ist, Gott lässt diese Dinge passieren. Gott lässt das auf uns kommen. Und das vor allem, weil sie sich auch so schuldig gemacht haben. Aber Gott hat sie zu sehr lieb, als dass er sie mit dieser Sünde leben lassen möchte. Das ist die Situation für sie. Und was mit Josef? Warum verhält er sich hier so? Und was hat er damit vor? Und ich glaube, was bei Josef dahinter steht, ist tatsächlich auch Liebe. Ich glaube, Josef handelt hier im tiefsten aus Liebe. Warum glaube ich das? In Vers 7 hatten wir den ersten Hinweis, da stand und Josef redete hart mit ihnen. Also er redet hart mit ihnen, aber er redet auch nur hart mit ihnen. Innen drin ist er nicht hart. Außerdem gibt er ihnen diese Geschenke mit, das Geld und den Proviant. Und überhaupt, er lässt sie gehen, damit sie ihre Familien versorgen können. Warum sollte er das tun, wenn er wirklich was gegen sie hat? Und diese Fragen, diese Vorwürfe, die er macht. Ich glaube, er will das machen, um mehr über sie zu erfahren, damit sie Sachen von sich preisgeben. Und er will sicherstellen, dass Kontakt da ist und will sicherstellen, dass sie mit ihm in Kontakt bleiben müssen. Und nein, ich glaube, dafür spielt er auch nicht mit ihnen. Für ihn ist die Auseinandersetzung ja auch emotional völlig aufreibend. Er weint hier in Vers 24 und das wird nicht das einzige Mal bleiben. Und vielleicht will er ihnen hier auch gar keine Lektion oder so erteilen. Aber er weiß auch, dass nicht einfach so getan werden kann und sollte, als wäre nichts gewesen. Damit wäre niemandem geholfen. Sie haben ihn verletzt und sie haben an ihm gesündigt. Aber wenn sie das nicht auch sehen, dann werden sie die unausstehlichen Menschen bleiben, die sie sind. Wenn Josef ignorieren würde, was sie getan haben, würde er damit sagen, es ist mir völlig egal, wie ihr seid. Selbst wenn ihr, so wie ihr seid, völlig daneben liegt und ihr vielleicht sogar verloren geht. Und so glaube ich, Josef sucht hier nach einem Weg, den Gott mit ihnen allen vorhaben könnte. Er sucht nach einem Weg, wo es um Liebe auf beiden Seiten geht. Er will auch, dass seine Brüder in diese wunderbare Bestimmung hineinkommen, die Gott in ihr Leben hat, für ihr Leben hat. Segen zu sein und Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen und zu dienen und zu lieben. Wenn er das nicht auch für sie wollen würde, dann könnte er sie auch zu seinem eigenen Vorteil einfach ignorieren. Ich habe doch jetzt ein gutes Leben in Ägypten. Was interessieren mich meine Brüder? Ich freue mich, wenn sie wieder weg sind. Aber er behandelt sie so, wie er sie behandelt. Ich glaube, weil er sie liebt. Und manchmal muss Liebe auch hart sein. Manchmal muss man anderen Zeit geben, damit Gott ihnen die Lektionen schenkt, die sie brauchen, damit sie die werden, die sie sein sollen. Es geht nicht darum, dass wir anderen Lektionen erteilen. Aber wir müssen auch nicht jedem die Lasten abnehmen, damit er ja nichts von der Härte spürt, die Gott aus Liebe in sein Leben bringt. Josef kann hier gar nicht den ganzen weiteren Verlauf dieser Begegnungen planen, was er wann wie machen wird. Gott muss in dieser Zeit an den Brüdern arbeiten. Und Josef weiß, das wird aber nicht passieren, wenn ich mich jetzt zu erkennen gebe. Gottes Handeln braucht Zeit. Und manchmal müssen wir auch anderen diese Zeit geben, auch wenn es hart ist oder hart wirkt. Aber auch das kann aus Liebe getan werden. Und der einzig richtige Grund, um sowas zu tun, ist auch, dass es aus Liebe geschieht. Wenn die Liebe nicht da ist, dann ist es falsch. Aber wenn es aus Liebe getan wird, und dann werden da auch zwischendurch immer solche Sachen dabei sein, wo man das auch wirklich sieht, dass Liebe dahinter steht. Dass man zum Beispiel sieht, okay, es geht einem selbst auch emotional so nahe, was mit den anderen ist. Oder dass du dem anderen auch einfach Gutes tun willst. Liebe zeigt sich immer auf verschiedene Arten und Weisen. Und dann kann das bei uns zum Beispiel bei folgenden Situationen so sein, wo Liebe auch hart ist, aber trotzdem durch und durch Liebe dahinter steht. Stell dir vor, du hast einen Freund und ihr macht ab und zu Sachen fest, aber fast nie hält er sich dran. Ihr seid verabredet, aber er ist immer unpünktlich oder sagt kurz vorher das Treffen ab. Du kannst diesen Freund lieben. Du kannst ihn auch lieben, wenn du dann ein Treffen auch mal nicht stattfinden lässt, auch wenn er doch trotzdem noch gerne kommen würde, auch wenn er eine halbe Stunde zu spät ist. Sorry, lieber Freund, jetzt habe ich doch schon was anderes vor. Und du sollst das nicht zornig oder herablassend machen, sondern weil du weißt und der andere es auch wissen sollte, dass Zeit einfach wertvoll ist. Und dass sich Handeln immer irgendwie auswirkt. Nicht du gibst ihm damit eine Lektion, sondern letztlich spürt er einfach selbst, dass sein Handeln Konsequenzen hat. Und du musst ihm nicht jede selbstverschuldete Last von ihm nehmen. Und das alles aber immer mit Barmherzigkeit und Milde und dem ständigen Signal, ja, natürlich liebe ich dich und natürlich will ich gerne Zeit mit dir verbringen. Also beide Sachen kommen zusammen. Oder noch ein anderes Beispiel. Vielleicht hast du Kinder und die haben Spielsachen, sozusagen eigenen Besitz. Du kannst und du solltest deine Kinder lehren, dass Besitz immer ein Privileg ist. Man muss sich um Besitz kümmern. Und dann ist es zum Beispiel, glaube ich, angebracht, dass du nicht immer für sie die Spielsachen aufräumst. Sondern lass sie wissen, dass es ein Privileg ist, Spielzeug zu haben, für das man aber auch etwas tun muss. Wenn man sich nicht darum kümmert, kann man keinen Besitz haben bzw. ihn nicht behalten. Das wird später im Leben auch so sein. Das heißt, wenn sie nicht aufräumen, ist es eine sehr gute und liebende Maßnahme, wenn du das Spielzeug dann auch einfach mal für 2-3 Tage wegräumst. Und ja, für die Kinder ist das hart. Aber du zeigst ihnen damit einfach einen Zusammenhang auf, wie Gott diese Welt gemacht hat. Um Sachen zu haben und zu behalten, muss man fleißig sein. Besitz ist immer ein Privileg. Und gleichzeitig wirst du aber auch, wenn du deine Kinder liebst, ihnen auch Spielzeug einfach so schenken. Und das auch als reines Geschenk, das nicht an Bedingungen geknüpft ist, je nachdem, wie brav er ist oder nicht. Liebe kann und soll man sich nicht verdienen. Also Liebe wird sich immer auf verschiedene Arten und Weisen zeigen. Und manchmal erfordert Liebe auch Härte, um andere von falschen Wegen abzubringen oder sie davor zu bewahren. Josef liebt seine Brüder auf diese Weise. Und dann geht es in der Geschichte weiter. Und auch in der Geschichte wird es weiter um Liebe gehen. Und da sehen wir, was passiert, wenn Liebe nur Einzelnen gilt. Und das sehen wir, als die Brüder wieder nach Hause kommen. Und das ist der 2. Akt, wenn Liebe nur Einzelnen gilt. Also die Brüder kommen mit dem Getreide nach Hause. Und da müssen sie jetzt ihrem Papa erstmal die schwere Nachricht beibringen. Papa, Simeon, einer von uns, den mussten wir dort lassen. Und Papa, er darf auch erst gehen, wenn wir Benjamin mitbringen. Was sagt Jakob dazu? Vers 36. Ihr Vater Jakob aber sagte zu ihnen: Ihr habt mich der Kinder beraubt. Josef ist nicht mehr und Simeon ist nicht mehr und Benjamin wollt ihr wegnehmen. Das alles kommt über mich. Jakob macht sie verantwortlich, dass seine Kinder immer weniger werden. Benjamin wird er nicht auch noch mit ihnen mitschicken. Ruben versucht noch, ihn zu überreden, aber vergeblich. Jakob bleibt bei seinem Entschluss. Vers 38, er, Jakob, aber sagte: mein Sohn Benjamin zieht nicht mit euch hinab, denn sein Bruder ist tot und er allein ist übrig geblieben. Jakob wird Benjamin nicht ziehen lassen. Er hängt an ihm. Und dabei macht er genau das Gleiche, was er schon damals bei Josef gemacht hat. Er liebt den einen besonders und die anderen fast gar nicht. Habt ihr gemerkt, was er hier gesagt hat? Benjamin allein ist mir übrig geblieben. Also außer ihm habe ich keinen Sohn mehr. 9 weitere Söhne stehen gerade vor ihm und hören ihn das sagen. Wie verletzend muss das sein? Papa, sind wir keine Söhne für dich? Aber Gott hat andere Pläne. Die Hungersnot hält an, auch in Kanaan, und dann heißt, und dann passiert Folgendes, Kapitel 43, Vers 1, die Hungersnot aber war schwer im Land. Und es geschah, als das Getreide völlig aufgezehrt war, als sie das Getreide völlig aufgezehrt hatten, das sie aus Ägypten gebracht hatten, da sagte ihr Vater zu ihnen: Geht zurück, kauft uns ein wenig Nahrung. Da sagte Juda zu ihm: Der Mann hat uns ausdrücklich gewarnt und gesagt, ihr sollt mein Gesicht nicht sehen, es sei denn, euer Bruder ist bei euch. Wenn du unseren Bruder mit uns senden willst, dann wollen wir hinabziehen und dir Nahrung kaufen. Wenn du ihn aber nicht sendest, ziehen wir nicht hinab. Denn der Mann hat zu uns gesagt, ihr sollt mein Gesicht nicht sehen, es sei denn, euer Bruder ist bei euch. Sie müssen nach Ägypten, das ist allen klar. Aber Jakob sträubt sich weiter. Er will Benjamin nicht hergeben, selbst wo nichts mehr zu essen da ist. Sie diskutieren noch ein bisschen. Einer der Söhne, wieder der Juda, sagt: Papa, du kannst mich dafür verantwortlich machen, wenn ihm was zustößt. Aber schau, wir hätten schon längst wieder hier sein können, wenn wir schon gegangen wären. Irgendwann gibt Jakob dann nach. Er sagt ihnen, dass sie ein großes Geschenk mitnehmen sollen und das Doppelte an Geld. Und dann gibt er ihnen Benjamin mit und gibt ihnen auch Folgendes noch mit auf den Weg. Vers 14, er segnet sie und sagt oder betet für sie: Und Gott, der Allmächtige, gebe euch Barmherzigkeit vor dem Mann, dass er euch euren Bruder und Benjamin wieder mit zurückschicke. Gott ist der Einzige, der uns jetzt noch helfen kann. Jakob betet dafür. Jakob denkt, Gott muss das Herz dieses Mannes in Ägypten bewegen. Sonst steht es schlecht um uns alle. Und Jakob weiß nicht, dass es das Herz seines Sohnes ist, für das er betet, weil er ihn für verloren und tot glaubt. Und Jakob weiß nicht, wie gewaltig Gott die letzten Jahre schon an seinem Herzen gearbeitet hat, an Josef gearbeitet hat. Seine einseitige Liebe damals für Josef hatte dieses ganze Schlamassel erst richtig ins Rollen gebracht. Und jetzt liebt er wieder genauso einseitig einen seiner Söhne. Und er weiß nicht, wie viel Josef ihm in Sachen Liebe schon voraus hat. Seine einseitige Liebe ist wieder genauso schädlich. Er hängt nur an Benjamin. Seine anderen Söhne liebt er nicht. Er verletzt sie mit seinen Worten. Und er bringt die ganze Familie in Gefahr. Sie waren vom Hunger bedroht. Aber Jakob wartet bis zum Schluss, bis er seine Söhne gehen lässt, um Nahrung zu kaufen. Und das, weil er nur an Benjamin hängt. Weil er nur ihn liebt, ist er nicht willens oder nicht fähig, für das wirkliche Wohl der ganzen Familie zu sorgen. Und dann ist das auch etwas, was wir hier sehen können und wir über Liebe lernen können. Wenn Liebe nur Einzelnen gilt, kann uns das blind machen für das, was wirklich notwendig ist und was wirklich dem Wohlergehen anderer dient. Liebe kann blind machen. Manchmal denken wir, wir würden lieben, aber eigentlich geht es dabei nur um uns selbst, weil wir etwas oder jemanden für uns behalten wollen. Echte Liebe ist anders. Echte Liebe ist nicht begrenzt auf diejenigen, wo es mir passt, sie zu lieben. So eine einseitige Liebe kann Schaden bringen. Aber wir sind nicht nur aufgefordert, Einzelne zu lieben, beziehungsweise die zu lieben, die wir lieben wollen. Oder nur zu lieben, wenn wir auch was davon haben. Jesus sagt, wenn du Leute zum Essen einlädst, dann lade die ein, von denen du nicht erwarten kannst, dass auch sie dich wieder einladen. Oder wenn du überlegst, wie du deine Kinder im bestmöglichen Sinn lieben kannst, gehört dazu auch, liebe andere, die nicht Teil deiner Familie sind. Wenn deine Kinder nie sehen, was es heißt, andere zu lieben, werden sie so eine Liebe auch nicht lernen. Sie werden vielleicht schon auch liebende Menschen sein, ja, aber auch nur die lieben, die sie lieben wollen. Aber wenn du nur deine Kinder liebst und nur die aus deiner Community liebst, werden sie nie sehen, was es heißt, auch andere zu lieben, wo es einem schwerfällt, wo keine natürlichen Beziehungspunkte da sind. Sie und du, ihr werdet etwas verpassen von dem, wozu Gott euch bestimmt hat, wenn ihr nur da lebt, wo es einfach ist. Die Liebe, die Gott für uns, von uns möchte, ist mehr als einseitige Liebe. Mehr als Liebe für Einzelne, mehr als das, was Jakob hier tut. Die Liebe, die Gott von uns möchte, die Liebe, die Gott auch für uns hat, ist viel eher das, was wir bei Josef sehen. Weil bei ihm sehen wir, wie sein Herz so von Liebe verändert wurde und deshalb so von Liebe durchzogen ist. Und das wollen wir uns noch in einem dritten, letzten Punkt anschauen. Liebe, die nicht verborgen bleibt. Denn die Geschichte geht so weiter. Die Brüder kommen wieder zurück nach Ägypten und sie erscheinen wieder vor Josef. Und Josef ist weiter sehr darauf aus, mit ihnen tiefer zu gehen. Er bittet sie, in sein Privathaus zu kommen. Vers 16, er steht wahrscheinlich irgendwie oben oder sieht sie irgendwie als ganze Gruppe ankommen. Und dann heißt es, als Josef den Benjamin bei ihnen sah, sagte er zu dem, der über sein Haus war, führe die Männer ins Haus und schlachte Schlachtvieh und richte zu, denn die Männer sollen mit mir zu Mittag essen. Und der Mann, dieser Aufseher des Hauses, dieser Mann tat, wie Josef gesagt hatte, und der Mann führte die Männer in Josefs Haus. Da fürchteten sich die Männer, die Brüder, dass sie in Josefs Haus geführt wurden und sagten, um des Geldes willen, das im Anfang wieder in unsere Säcke gekommen ist, werden wir hineingebracht. Man will über uns herstürzen und über uns herfallen und uns als Sklaven nehmen, samt unseren Eseln. Also Josef lädt sie zu sich nach Hause ein. Aber die Brüder bekommen es mit der Angst zu tun. Es ist für sie richtig bedrohlich. Was kann dieser Mann nur von ihnen wollen? Sein Verhalten wirkt für sie komplett widersprüchlich. Deshalb versuchen sie zu beschwichtigen. Sie sprechen diesen Mann an, der sie zu diesem Haus geführt hat, und sie sagen, wir haben das ganze Geld wieder mitgebracht. Wir können nichts dafür. Damals muss irgendein Fehler passiert sein. Und die Antwort dieses Hausaufsehers ist ganz beruhigend. Vers 23, und er sprach, Friede euch. Fürchtet euch nicht. Euer Gott und der Gott eures Vaters hat euch einen Schatz in eure Säcke gegeben. Euer Geld ist mir zugekommen. Und er führte Simeon zu ihnen heraus. Macht euch keine Sorgen, alles ist gut. Euer Gott hat hier seine Finger im Spiel. Ich glaube nicht, dass die Brüder sich davon beruhigen lassen. Wenn das schlechte Gewissen einen plagt, ist man meistens leider nicht offen dafür, dass Gott die Sachen lenkt. Sie werden sich weiter diese Gedanken machen. Was will dieser Mann nur von uns? Und dann rückt es näher, dass sie wieder zusammentreffen. Und spätestens hier wird es wieder richtig emotional und einfach rührend. Und man kann einfach nicht übersehen, was für starke Kräfte in Josefs Herz toben. Und die Brüder bereiteten das Geschenk zu, bis Josef am Mittag käme, denn sie hatten gehört, dass sie dort essen sollten. Als Josef nach Hause kam, da brachten sie ihm das Geschenk, das in ihrer Hand war, ins Haus und warfen sich vor ihm zur Erde nieder. Er aber fragte nach ihrem Wohlergehen und sagte: Geht es eurem alten Vater wohl, von dem ihr spracht? Lebt er noch? Sie sagten: Es geht deinem Knecht, unserem Vater, wohl, er lebt noch. Und sie verneigten sich und warfen sich nieder. Und er erhob seine Augen und sah seinen Bruder Benjamin, den Sohn seiner Mutter, und sagte: Ist das euer jüngster Bruder, von dem ihr zu mir gesprochen habt? Und er sprach: Gott sei dir gnädig, mein Sohn. Und Josef eilte hinaus, denn sein Innerstes wurde erregt über seinen Bruder und er suchte einen Ort zu weinen. Und er ging in das innere Gemach und weinte dort. Dann wusch er sein Gesicht und kam heraus, bezwang sich und sagte: Tragt das Essen auf. Als Josef Benjamin sieht, kann er nicht mehr an sich halten. Er muss sofort rausrennen, weil er endlich seinen kleinen Bruder wieder sieht. Mit ihm war er am engsten verbunden. Mit ihm war er aufgewachsen. Sie waren beide von derselben Mutter. Benjamin war der Jüngste von allen und er, Josef, der Zweitjüngste. Und jetzt steht er vor ihm. In der Gemeinschaft mit all den älteren Brüdern, die ihn damals so schrecklich behandelt haben. Aber Josef, er liebt sie so sehr, es ist seine Familie. Das Erste, was er sie fragt: Wie geht es eurem Vater? Ihr habt doch von ihm erzählt, wie geht es ihm? Er muss sich selbst so zurückhalten und bezwingen, sich nicht zu erkennen zu geben. Und die Brüder wissen nicht, was ihnen da geschieht. Für sie muss das alles so merkwürdig sein. Auf einmal rennt dieser Mann raus, kommt erst nach einer Weile wieder. Und auch die Fragen nach dem Vater. Warum fragt er als Erstes genau danach? Und bei all dem sind sie selbst so sehr darauf konzentriert und eigentlich nur darauf konzentriert, diesen Mann nicht zu verärgern. Ich stelle mir vor, wie sie alle zusammen ganz aufgeregt an diesem Geschenk rumbasteln. Jeder versucht, es bestmöglich zu präsentieren. Und dann kommt dieser Mann, der so hart mit ihnen umgeht. Sie werfen sich vor ihm nieder. Gleich zweimal. Und sie wissen immer noch nicht, wer dieser Mann ist. Und sie ahnen nicht, dass er ihnen längst vergeben hat. Sie haben keine Ahnung davon, was in seinem Herzen vorgeht. Sie haben Angst. Und das letztlich, weil sie schuldig sind. Ihre Gewissen sind nicht beruhigt. Auf ihnen lastet immer noch dieses Verbrechen von damals. Und wegen ihrer Schuld und wegen ihrer Angst sehen sie nicht die Liebe dessen, gegen den sie schuldig wurden. Wegen ihrer Schuld und wegen ihrer Angst sehen sie nicht die Liebe dessen, gegen den sie schuldig wurden. Und das Ganze hier mit den Brüdern und Josef wird sie in den nächsten zwei Kapiteln noch fortsetzen. Aber hier haben wir die Grundlage von dem, was da passieren wird. Josef, er liebt sie. Josef will seine Brüder in seinem Leben haben. Und er will letztlich nur das Beste für sie, weil er sie liebt, weil das Liebe ist, das Beste für den anderen zu wollen. Josef will materiell das Beste für sie, in ihren Beziehungen untereinander und vor allem will er geistlich das Beste für sie. Hier haben wir die Grundlage dafür. Und so endet das Kapitel damit, dass sie alle zusammen ein herrliches gemeinsames Fest veranstalten. Tragt das Essen auf, hatte Josef gesagt. Und dann heißt es weiter, Vers 33, und sie aßen vor ihm. Sie saßen vor ihm, der Erstgeborene nach seiner Erstgeburt und der Jüngste nach seiner Jugend. Da sahen die Männer einander staunend an. Und er ließ ihnen von den Ehrengerichten vor ihm auftragen. Das Ehrengericht Benjamins aber war fünfmal größer als die Ehrengerichte von ihnen allen. Und sie tranken mit ihm und berauschten sich. Also er lädt sie zu einem fetten Essen ein. Und zur Verwunderung aller sitzen sie genau in der Reihenfolge, wie sie geboren sind. Der Älteste ganz vorne und am anderen Ende der Jüngste. Und Benjamin bekommt ein viel größeres Gericht serviert als alle anderen. Es war ein Ausdruck der Ehre und der Wertschätzung. Und das bekommt hier der Jüngste. So wie damals Josef als Jüngster oder Zweitjüngster von seinem Vater die Sonderbehandlung bekommen hat. Hier gibt er jetzt dem wirklich Jüngsten eine Sonderbehandlung. Und hier? Was macht das jetzt mit seinen Brüdern? Werden sie wieder neidisch und eifersüchtig auf den Kleinen? Der Text sagt dazu nichts, sondern nur, dass sie essen und fröhlich trinken, bis es wohl auch ein bisschen zu viel war. Aber Streit gibt es keinen. Sie feiern zusammen und Josef sieht, okay, möglicherweise haben sich meine Brüder tatsächlich geändert. Und genau da wird es nächste Woche weitergehen. Hier wird aber jetzt erstmal auf jeden Fall klar, Josef will primär nicht irgendwelche Spielchen mit ihnen spielen. Die Brüder sind immer noch so in Angst und so unterwürfig, aber das letztlich selbst verschuldet. Josef, er liebt sie auf mehreren Ebenen. Er fragt nach, er isst mit ihnen und er fängt immer wieder an zu weinen. All das deutet darauf hin, dass er ihnen im Herzen längst vergeben hat. Und das ist die Grundlage dafür und der erste Schritt, die ganze Sache dann auch mit ihnen zu klären. Aber was wir hier sehen ist, wenn Liebe die Grundlage ist, dann passieren gute Dinge. Selbst wenn andere in der Familie das nicht sehen oder sie diese Liebe nicht erwidern, selbst dann ist es so wichtig, dass man selbst liebt. Es kann sein, dass andere dich verletzt haben. Und dass da auch noch was geklärt werden muss. Und es auch nicht darum geht, dem anderen alle Konsequenzen abzunehmen. Aber vielleicht bist du der eine Josef in der Familie, der vor allen anderen Liebe haben muss und Liebe zeigen muss. Und ganz egal, was die anderen machen, diese Liebe wird einen Unterschied machen. Deine Liebe wird etwas ausrichten. Sie wird mindestens vor Gott etwas ausrichten. Ihn wirst du damit ehren, sein Herz bewegen und erfreuen. Wenn du liebst, wird Gott sich dazustellen. Und manchmal heißt das auch, und Liebe heißt manchmal auch, hart zu sein. Und Liebe darf nicht einseitig sein. Aber wenn du liebst, wird das nicht verborgen bleiben. Es wird auch für dich nicht verborgen bleiben. Du wirst sehen und erleben, wie stark dich diese Liebe bewegen kann und wie viel Kraft sie dich kosten kann. Aber wenn du leidenschaftlich und echt liebst, wird dich das nur näher an das Herz Gottes bringen. Weil genau das ist es, was Gott tut. Er liebt. Nicht, weil das sein Job ist oder weil er ja der liebe Gott ist. Gott liebt, weil er sich völlig frei dazu entschieden hat, zu lieben. Gott liebt. Er liebt die, die ihn abgelehnt haben. Er liebt die, die gegen ihn gesündigt haben. Er hat vergeben. Aber er will auch, dass wir das ganze Ausmaß unserer Sünde erkennen. Und dann ist es bei Gott und uns ganz ähnlich wie bei Josef und den Brüdern hier. Wie Gott mit den Menschen umgeht, das wirkt manchmal hart. Wenn wir ihn sehen, sehen wir seine Gebote, seine Forderungen, seine Gerichte. Aber wir wissen dabei nicht, dass er, der er vor uns steht, dass er derjenige ist, gegen den wir gesündigt haben. Wir erkennen ihn nicht. Wir sehen ihn nur hart und fordernd. Aber wir sehen nicht, wer er wirklich ist. Und ja, tief innen drin wissen wir, dass wir Sachen falsch gemacht haben und dass wir Sachen falsch machen, dass wir schuldbeladen sind. Und wir haben Angst vor dem, wie er uns behandeln könnte. Wir denken, Er will uns irgendwas wegnehmen. Will uns Freude rauben, will uns Freude wegnehmen. Er fordert von uns zu lieben, wie wir es niemals können und es auch nicht wollen. Aber was wir dabei nicht sehen, ist sein Herz. Wir sehen nicht all die Liebeserweise, die er uns tut. Wir sehen nicht, dass er nur das Beste für uns will. Und wir sehen nicht, dass er uns schon längst vergeben hat. Am Kreuz von Golgatha sehen wir einen harten Gott, der seinen Sohn bestraft. Am Kreuz sehen wir, dass Gott nicht einfach so tun wollte, als wäre nichts gewesen. Damit wäre niemandem geholfen. Das Kreuz zeigt uns, wie schrecklich unsere Sünde gegen einen heiligen und perfekten Gott ist. Aber Gott zeigt uns auch das aus Liebe, damit wir von unserer Sünde wirklich weg wollen. Und dann ist das Kreuz aber ja auch vor allem auch gleichzeitig das Mittel, um alle unsere Sünde zu tilgen. Weil Gott seinen Sohn die Konsequenzen spüren lässt, damit wir sie nicht spüren müssen. Und Gott will nicht, dass wir das einfach billig zur Kenntnis nehmen. Weil seine Liebe ist nicht billig. Seine Liebe ist groß und ist teuer. Und er geht uns als Kindern mit seiner Liebe nach, dass wir immer mehr deren Breite und Länge und Höhe und Tiefe erfassen. Und manchmal brauchen wir dafür sehr viel Zeit, bis wir sie wirklich sehen und wir bereit sind, unsere Schuld vor ihm einzugestehen. Aber je mehr wir das tun, unsere Schuld vor ihm einzugestehen, und je mehr wir erkennen und erleben, wie groß seine Liebe ist, wird seine Liebe uns füllen und erfüllen. Und wir werden gedrängt sein, ihn zu lieben. Und auch unsere Geschwister und Mitmenschen zu lieben. Selbst dann, wenn sie uns Böses tun. Josef hat diese Liebe erlebt. Und sie hat ihn so tief verändert. Als Sklave und im Gefängnis, da hatte er nichts. Er musste geläutert werden, weil auch er ein Sünder war. Aber er hat dabei gemerkt, wow, und Gott liebt mich trotzdem. Und so tief verändert wurde Josef zum Segen für ganz Ägypten und jetzt auch für seine Brüder. Und ich wünsche dir und ich wünsche mir, dass auch wir so tief von der Liebe Gottes verändert werden und wir erleben dürfen, dass seine Liebe in und durch uns etwas ausrichtet. Möge Gott das in uns wirken. Amen. Lass mich noch beten. Großer Gott, wir wollen deine Liebe sehen. Wir wollen verstehen, was Liebe ist, weil wir glauben, dass Liebe so eine starke Kraft ist und Liebe gut ist und deine Liebe oder du die Quelle alles Guten bist und die Liebe von dir kommt und du dich frei zur Liebe entschieden hast und, du das Beste bist, du als liebender Gott das Beste bist, was uns passieren kann. Und bitte zeig uns deine Liebe, zeig sie uns im Herzen und verändere uns durch deine Liebe. Schenkt, dass wir selbst erfasst werden von deiner Liebe, sodass wir auch lieben und Freude haben, daran zu lieben, dich und unsere Mitmenschen. Hilf uns, dem Bösen entgegenzutreten mit deiner Liebe, zu wissen, wie wir reagieren sollen. Gebrauche uns, stärke uns. Danke, dass du da bist. Danke, dass du es wirken kannst. Wir sind auf deine Hilfe, auf deine Gnade, auf deine Barmherzigkeit angewiesen. Amen. Dann wünsche ich euch allen noch einen gesegneten Sonntag und eine gesegnete Woche und möchte uns gerne noch den Segen Gottes zusprechen. Und dazu steht bitte auf. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.